Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Herzlich willkommen zum Hidden Candidates Podcast Special Edition Unternehmen am Abgrund. 11 geniale Wege, das Ruder herumzureißen. Special Edition 3 von 4. Ein Buch für Führungskräfte, Unternehmenslenkende und die, die es werden wollen. Heute möchte ich euch weitere Mitautoren vorstellen. Ich begrüße Manuela Borzel mit ihrem Thema Die unterschätzte Gefahr in Unternehmen, Mobbingprozesse und Stalking und Malis und Aline Minder, einfach typengerecht essen. Hallo Manuela.
Hallo.
Hallo Malis und Aline.
Hallo, liebe André.
Ja, heute sind wir zu viert. Das ist die weitere Runde, also die dritte Episode, die wir hier mit unserem Buch haben. Und wir wollen einfach ein bisschen über die Kapitel erzählen, um so ein bisschen neugierig zu machen, warum man das Buch unbedingt kaufen sollte. Ich fange jetzt einfach mal mit Manuela an und ihr Thema ist im Endeffekt Mobbing. Den Begriff hat schon jeder mal gehört. Leider wird er oftmals falsch verwendet, in falschen Situationen, dass gar kein Mobbing eigentlich vorfindet. Was also ist genau wirklich Mobbing, Manuela?
Also es gibt eine Definition, die hat damals Lehmann festgelegt. Lehmann hat Taten gesammelt am Arbeitsplatz, die unter Mobbing fallen. Davon hat er 45 Stück gelistet. Und dann müssen aber ein paar andere Faktoren auch noch dazukommen. Also Mobbing ist es nicht, wenn ein schlechter gelaunter Chef früh in die Abteilung kommt und einmal alle zusammenstaucht und darum schreit und cholerisch ist. Das wird leider oft verwechselt, dass ein cholerischer Chef einen mobbt. Aber das sind wieder ganz andere Typen. Bei Mobbing ist es immer wichtig zu wissen, wir reden erst dann über Mobbing, wenn es gezielt gegen eine Person geht, über einen längeren Prozess, und zwar mindestens über 6 Monate, und die Attacken dezent anfangen, sich dann stark steigern, und am Ende diese eine Person wirklich am Boden ist. Dann reden wir vom Mobbing, vom echten Mobbing.
Es ist ja wirklich ungewohnt. Also erstmal diese Chefs, die dann schlechte, oder auch Chefin, die ihre schlechte Laune entsprechend austragen, ist ja schon, sehr grenzwertig irgendwo heute. Ne? Passt ja irgendwo gar nicht in den Unternehmenskultur. Und wir hatten ja auch Kapitel wie Unternehmenskultur, Werte. Sicherlich kann man den Wert haben als Chef oder Chefin, dass man die Leute zusammenstaucht. Ja, aber wie lange werden sie dann noch bleiben? Warum macht denn überhaupt Mobbing krank?
Mobbing macht krank, weil das ganz gezielt aufs Unterbewusstsein abgeht. Also es wird dem Opfer die Wahrnehmung verdreht, weil Sachen getan werden, behauptet werden, die nicht stimmen. Es werden Lügen verbreitet, es werden Informationen entzogen. Und der Täter behauptet dann aber immer und immer wieder, das hat er alles gar nicht gemacht. Und da kommen wir dann zu dem spannenden Punkt Persönlichkeitsstile, zu dem Milosz dann ja auch in seinem Kapitel ausführlich etwas erzählen wird. Die Gründe für Mobbing sind eigentlich immer verschieden, aber Mobbing ist immer systematisch. Also es läuft eigentlich immer nach einem gewissen System ab. Es fängt mit einem harmlosen Konflikt an, oft. Und wenn dieser nicht gelöst wird, dann kann so ein Mobbing-Prozess daraus entstehen. Und wenn jemand das länger als 6 Monate über sich ergehen lassen muss und keine Lösung findet und keine Ansprechpartner hat, dann sinkt der ganze Selbstwert, dann sinkt der Glauben an das System, der Glauben an die Arbeit, die man macht. Und das frisst sich dann so langsam rein. Und je tiefer sich das reinfrisst, desto kranker macht's. Und es ist einfach psychische Gewalt. Und wenn ich jetzt einen Arm gebrochen habe, das sieht man halt, ja, und der heilt auch irgendwann, wenn Gips drauf war. Psychische Gewalt hinterlässt halt seelische Wunden und viele arbeiten es dann auch nicht auf und werden umso kranker danach, weil sie es dann ein Leben lang mit rumschleppen.
Du hast gerade gesagt, man frisst es auf und wir haben unsere Ernährungsexperten ja dabei. Ne? Also das macht ja wirklich krank, dass man gar keinen Hunger sehr wahrscheinlich mehr hat, auch dann vielleicht auch stark abnimmt. Was macht das denn überhaupt mit dem Körper? Marlies, kannst du da was zu beisteuern?
Es macht auf jeden Fall ganz, ganz viel mal mit der Psyche und die Psyche und der ganze Stoffwechsel, das hängt ganz, ganz eng miteinander zusammen. Es kann sein, dass jemand zunimmt, es kann aber auch sein, dass jemand abnimmt, je nachdem, wie seine Prädisposition ist und was er allenfalls auch für Glaubenssätze hat und wie er reagiert. Es gibt Leute, wenn die unter großem Druck oder Stress stehen, dann essen die ganz, ganz viel, um irgendwie runterzukommen, um irgendwie quasi sowas zu kompensieren halt. Hat häufig auch noch mit Geschichten aus der Kindheit auch zu tun. Wenn Sachen nicht gut gelaufen sind, zum Beispiel, dass man da mit Schokolade belohnt wurde oder getröstet wurde, dass plötzlich so Sachen wieder hin, also so Verhalten wieder hervorkommen. Oder aber, mit was wir ganz oft zu tun haben, sind so, falsch, geht auch in die Richtung Glaubenssätze, wir nennen das emotionaler Hunger, wenn jemand zum Beispiel in der Kindheit auch zu Hause nicht so gut hatte, aber bei der Patentante zum Beispiel war es immer richtig schön, da hat man sich verbunden gefühlt, verstanden gefühlt, so diesem Gleichklang der Herzen gespürt und da hat es immer ganz typisches Essen gegeben. Da hat zum Beispiel ganz viel Süßspeisen immer gegeben. Und dann war das ganze Leben nie ein Thema. Und jetzt kommt ein Mensch vielleicht so in eine Situation, wo er sich nicht mehr verstanden fühlt, wo er unter großem Druck und Stress steht. Und er sehnt sich mehr denn je nach dieser Emotion, nach diesem Verstanden und Aufgehobensein. Und da ist im Unterbewusstsein was falsch konnotiert. Und plötzlich essen die Leute ganz viel Süßes. Und eigentlich kommt es aus dieser Kindheit, weil sie nach dieser Emotion suchen, die ihnen jetzt völlig abhanden gekommen ist. Oder dann gibt es die Leute, denen dieser Druck, diese Stresssituation, dieses extremst ungute Gefühl einfach buchstäblich auf den Magenschlag schlägt. Die können nicht mehr verdauen und verstoffwechseln, vor allem nicht mehr verdauen und es verschlägt ihnen damit dann auch den Appetit, die essen dann nicht mehr und das ist dann auch, wenn jemand vorher zum Beispiel übergewichtig war und dann in so einer Situation abnimmt, ist es nicht ein gesundes Abnehmen, sondern es ist wirklich so ein Aushungern, den Körper aushungern und das der fühlt sich dann entsprechend auch überhaupt nicht gut und nicht genährt.
Ja, da haben wir also ernährungsspezifische Details sogar, was die Psyche im Endeffekt dann mit dem Körper als solches macht, wie der Stoffwechsel dann anders funktioniert. Und im Grunde macht das nicht nur die Psyche, sondern auch den ganzen Körper, den ganzen Menschen im Grunde krank, so wie das gerade Marlies sehr schön beschrieben hat. Es kann sogar bis hin, glaube ich, bis zum Suizid, kann es sogar führen, Manuela.
Das ist das Schlimme, also wenn es nicht aufgearbeitet wird. Das ist wie so eine Spirale, die eben langsam anfängt und sich immer mehr da reinfrisst ins Unterbewusstsein. Die Leute schlafen irgendwann nicht mehr. Dann versuchen sie am Anfang Leute anzusprechen, Hilfe zu suchen. Alle sagen, hört doch auf mit eurem Kindergartenkram, da ist doch nichts dran. Da musst du einfach nur härter auftreten, da musst du durch. Es finden die wenigsten gleich auf Anhieb irgendwo einen Experten, der wirklich das erkennt und da auch wirklich unterstützt. Und ich habe es ja in der eigenen Familie eben auch erlebt, bei meiner Nichte. Da war wirklich ganz starkes Mobbing in der Schule durch eine Lehrkraft. Und dann sind leider Gottes ganz viele Fehldiagnosen auch passiert. Also sie ist ohnmächtig geworden, keiner wusste warum. Und sie ist in vielen Kliniken gewesen, hat am Schluss dann irgendwann nur noch Cortison bekommen. Und es hat nicht aufgehört. Also es hat nie jemand wirklich die richtige Ursache dafür gefunden. Sie ist dann mit 16 oder so, hat sie angefangen, dass sie überhaupt nicht mehr die Schule betreten hat. Und mit 19 war sie dann einfach so weit, dass sie gesagt hat, das ist kein Leben mehr. Also ich werde nie einen Führerschein machen dürfen. Durch das Cortison bin ich aufgeschwemmt, bin gar nicht mehr ich. Und die hat sich dann halt dazu entschieden, ganz bewusst dazu entschieden, aus dem Leben zu gehen. Und wenn wir nach Amerika rüber gucken, diese Amokläufe, die es gibt, das ist das andere Extrem, wenn sich dann diese Wut irgendwann entladen will auf die Täter. Und da gibt es ja häufig die Fälle, dass die von der Schule geflogen sind, kriegen ihr Leben nicht in den Griff und kommen dann irgendwann an einen Punkt und sagen, und die Schule, wo ich da damals war und von der ich geschmissen worden bin, die ist schuld. Und dann gehen die da rein, laufen Amok.
Das ist sehr bitter, was du da gerade erzählst. Ich möchte nochmal den Schwenk zum Unternehmen machen, wo die Beschäftigten sich eben halt nicht wohlfühlen. Und ich gehe davon aus, in unserer Hörerschaft, wenn ich es mal so nennen darf, sind alles Führungskräfte, Führungslenker, Unternehmenslenker, die werteorientiert handeln möchten, die eine gute Unternehmenskultur aufbauen möchten oder gerade dabei sind, etwas zu bewegen. Was empfiehlst du denn einer Führungskraft, einem Unternehmenslenker, Lenkerin, wenn so etwas auffällt, dass Mobbing im Hause dann irgendwo dann doch praktiziert wird?
Also das Beste wäre es, da wirklich ein deutliches Signal zu setzen, dass man wirklich, wenn es bewiesen ist und wenn das alles aufgeklärt ist, dass man wirklich auch den Mut hat, so einen Täter auch mal zu entlassen und nicht nur immer ihn zu versetzen. Das ist immer, naja, klar, für diesen Standort haben wir das jetzt gelöst, aber es bleibt ja im System. Man muss ja wissen, eine solche Führungskraft, die das tut, also wenn das die Führungskraft selber sogar tut, dieses Mobbing, dann nennen wir das ja auch Bossing, kann die ganze Abteilung innerhalb von Monaten in Schutt und Asche hinterlassen. Und das sollte man sich dann mal vor Augen halten, dass dann vielleicht 10 Leute wirklich auf einen Schlag da weggehen, krank sind. Der Krankenstand steigt sowieso, weil das ganze Klima wirkt sich aus auf das ganze Umfeld. Also es entstehen schon enorme Kosten. Wenn eine Führungskraft merkt, dass es bei ihm in der Abteilung sowas gibt, unter Kollegen, Kolleginnen, dann sollte er bitte nicht wegschauen, sondern sollte ein Gespräch suchen und sollte das auch ganz klar kommunizieren, dass er das in seiner Abteilung nicht duldet.
Also das heißt, ich sage mal, nehmen wir mal das Beispiel, die Führungskraft, die ist eben halt so ein bisschen jähzornig, haut richtig irgendwo auf die Pauke und ja, verscheucht im Endeffekt die Mitarbeiter, beziehungsweise er übt das Bossing aus, ja, was du gerade genannt hast, und die wird jetzt versetzt, beziehungsweise wird entlassen, eine neue Führungskraft kommt rein, die ganz werteorientiert denkt, Unternehmenskultur. Jetzt sind diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sind aber jetzt wirklich am Ende, ja, auch mit ihrer Ernährung. Marlies, Nalin, was würdet ihr empfehlen? Wie peppeln wir diese Mitarbeiter denn wieder auf?
Das ist eine gute Frage. Also einerseits das, was Manuela schon angesprochen hat, so die groben Trigger im Thema Mobbing einfach mal beiseite stellen. Also einfach mal beiseite stellen klingt schon sehr simpel, aber das ist schon mal sehr, sehr wichtig, einfach diesen Trigger auszuschalten. Und andererseits würde ich sagen, einfach das, so diese Stärke, die wir brauchen und eben dieses Aufpeppen, das kommt eigentlich alles von innen. Und alles, was wir von innen haben, ist schlussendlich, was wir essen. Also was wir essen, gibt uns Energie, gibt uns Kraft, aber auch das ganze Mindset, das ganze Psychische, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und da einfach wirklich möglichst so in die Kraft zu kommen, ist es eben ganz, ganz wichtig, genügend zu essen, weil schlussendlich sind Kalorien, sind Energie und so weiter. Und da ist es ganz, kann es ganz verheerend sein, wenn jemand dann wirklich in diese Muster vom, ach, ich habe jetzt gar keinen Appetit mehr, rutscht, weil das ist dann doppelt schlecht in dem Sinne, dass dann einfach die Energie fällt.
Ja, also du würdest also mir zustimmen, wenn ich sage, du bist, was du isst.
Würde dir schon auf jeden Fall zustimmen damit. Ich würde jetzt sagen, dass nicht die ganze Ernährungswelt mit diesem Satz erklärt ist, weil schlussendlich,
Ja.
ja, du bist, was du isst. Und andererseits kommt es eben ganz drauf, also wir sagen jetzt nicht einfach, du brauchst das, sondern es ist ganz wichtig, wer bist du, was tust du, wie funktionierst du als Mensch. Und aufgrund dessen können wir dann Empfehlungen machen oder wird dann klar, was du eben brauchst. Also dass das typengerecht auf dich abgestimmt ist eben.
Ja, ich muss da gerade mal was loswerden. Ich muss mal eben kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar habe ich das ist wirklich passiert. Ich habe meinen Auszubildenden eingestellt, ein netter, intelligenter Mensch und war erst 17 Jahre jung und wirklich voller Tatendrang. Nur Er war wirklich clever, er hat alles gemacht, alles super, alles perfekt, nur sein Essen. Er brachte jeden Tag, brachte er tatsächlich von einem Supermarkt immer diese Hamburger mit. Also die eingeschweißten in Kunststoff. Wir mussten also jeden Tag, mussten wir im Endeffekt unseren Papierkorb mit Kunststoff, mussten wir entsprechend entleeren. Und ich sage, Junge, ess doch mal was anderes. Das wäre genug Energie, das wäre nur Energie, die er zuführen würde und mehr bräuchte er gar nicht im Grunde. Ich sage, kann man das denn lange aushalten? Nein.
Wie lange hat es ausgehalten?
Ja, der hat die Prüfung gemacht nach 3 Jahren und dann hat er sich dann anders orientiert. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist.
Spannend zu wissen. Nee, das ist echt ein ganz, ganz entscheidender Punkt, wenn wir mit Leuten über Essen sprechen, haben die häufig so das Gefühl, der Wert eines Nahrungsmittels hängt von den Kalorien ab. Was viel Kalorien liefert, ist wie weniger wert. Was wenig Kalorien liefert, ist wenig, ist viel wert. Genau, es wollen alle möglichst Kalorien sparen, aber alle wollen viel Energie haben und dazwischen stimmt halt was nicht. Wenn du
Ja.
viel Energie haben willst, musst du auch viel Energie als ein Input haben. Der springende Punkt ist dann, kannst du die Energie, die du aufgenommen hast, kriegst du da einen Output? Und das ist machst du zum Beispiel viel mehr Energie. Und das ist da, wo unsere Erfahrung eben ganz stark ist, dass wir eben nicht jedem dasselbe empfehlen können. Wenn wir so sagen, du bist, was du isst, das stand immer, als ich noch so westliche Ernährung unterrichtet habe, stand das so als Überschrift über diese Pyramide. Und das impliziert eigentlich, dass jeder dasselbe braucht. Und das ist nicht so.
Ja.
Deshalb, was Nalin gesagt hat, müssen wir erst wissen, welche von was kriegst du am meisten Energie und dann eben auch so essen, dass der Körper überhaupt ist, in der Lage ist, diesen Input in Output umzuwandeln. Und das hängt dann eben schlussendlich bei allen irgendwo trotzdem an Vitaminen und Mineralstoffen, dass da überhaupt ein Output möglich ist.
Ja, was ich nochmal herüberbringen muss, wir haben uns ja schätzen und kennengelernt, auch über LinkedIn, muss ich dabei sagen, auch mal so eine Story, dass wir uns im Grunde alle irgendwo aus LinkedIn her kennen. Das ist ja auch sehr skurril im Endeffekt, man so, das hört man aus der Ferne, sonst wäre ich ja nie in die Schweiz gekommen, muss ich auch dabei sagen. Und ich habe ja auch eure Ernährungsberatung, habe ich auch selber kennengelernt, weil ich es sehr gut finde. Und das hat nichts mit einem Abnehmcoach, liebe Hörerinnen und Hörer, zu tun, sondern es geht wirklich um Ernährungsberatung, um eben halt langfristig auch gute Energie zu haben, um seinen Körper, glaube ich, zu nähren, so wie ich das gelernt habe, um auch geistig fit zu bleiben in diesem Bereich, weil wir haben ja auch gerade gehört, dass das sehr stark voneinander abhängt. Und wenn man dann noch Gewicht verliert, dann ist es nett, im Endeffekt ein Nebeneffekt. Ist das richtig so? Habe ich
Das
das richtig
glaube
wiedergegeben?
ich erfasst. Also wir haben durchaus auch Coaches, die abnehmen wollen, wo das Ziel ist, die Menschen kommen zu uns und sagen, ich will abnehmen. Und während der ersten Gespräche kommt noch raus, ja, mehr Energie wäre auch noch cool, besser schlafen auch, eine bessere Verdauung, weniger Füllegefühl, wäre alles cool. Und dann merken wir schlussendlich, dass diese Dinge, die Verdauung zu stärken, den Stoffwechsel zu stärken, den Schlaf zu verbessern, ist der erste Schritt. Der Fokus liegt bei uns darauf. Und wenn der Körper wirklich quasi auf Hochtouren läuft und seine PS auf die Straße bringt, dann ist es genauso, wie du gesagt hast, wird dieses Abnehmen eher zur positiven Begleiterscheinung.
Ja, und wir wollen ja nicht zu viel verraten im Buch, sondern wir wollen das ja so ein bisschen nur erstmal anteasern, ja, aber ihr habt tolle Beispiele im Buch beschrieben, welche Typen es alles gibt. Und was macht ihr denn mit diesem Typen, der kommt und sagt, ich habe schon alles ausprobiert, ich habe schon sämtliche Zeitschriften durch mit Diäten, 47 Stück habe ich schon gemacht. Ich habe jeweils immer 30% abgenommen und 50% zugenommen. Bin ich denn richtig bei euch?
Das ist eigentlich das ist der Haupt, also das sind die allermeisten, die zu uns kommen, die schon recht viel ausprobiert haben und viel hat eben genau nicht funktioniert hat. Und das ist genau, weil die Menschen lesen viel, sie hören viel, sind all, und diese Sprache, was sie lesen und hören, die verstehen sie, haben dadurch aber verlernt, die Sprache des Körpers zu verstehen. Und der Körper hätte zum Beispiel schon längst gesagt, dass er Kohlenhydrate nicht gut in Energie umwandelt oder dass er Kohlenhydrate super gut in Energie umwandelt. Das ist zum Beispiel so einer unserer ersten Punkte, dass wir über die DNA bestimmen, über eine DNA-Analyse bestimmen, welchen Nährstoff wandelst du am besten in Energie um. Und entsprechend, was du gut in Energie umwandelst, gibt dir auch so geistige Klarheit, gibt dir wirklich Spannkraft in den Körper, gibt dir Präsenz, gibt dir eine andere Außenwirkung und es baut sich nicht als Hüftgold auf. Das, was du gut umwandelst, muss der Körper dann halt irgendwie sonst wieder loswerden. Und das sind eben so Zeichen, wenn Menschen nach dem Essen müde ist, das ist ein Zeichen, dass das Essen nicht wirklich in Energie umgewandelt ist. Dass man da, ja, das wäre dann da eine wichtige Stellschraube. Und wenn wir dann die DNA-Analyse machen, beispielsweise jemand, der schon 10 Jahre versucht, mit Low Carb, mit Kohlenhydrate reduzieren, abzunehmen, dann zeigt die DNA-Analyse, dass er ein Kohlenhydrat-Typ ist, das heißt, dass Kohlenhydrat super gut Energie gewinnen kann, dann sind im ersten Moment sind sie geschockt. Und wenn wir dann nachfragen, ja, bist du sehr überrascht, sagen sie ja plötzlich, ja, eigentlich nicht. Eigentlich hätte ich drauf kommen können, sonst hätte es ja irgendwie funktioniert. Aber die Leute haben 10 Jahre an sich gezweifelt, an ihrer Disziplin gezweifelt, haben sich selbst Vorwürfe gemacht, gedacht, ich bin halt zu wenig konsequent und habe da mal wieder ein Stückchen Schokolade gegessen oder da mal ein Stückchen Schokolade. Aber das war nicht das, was es ausgemacht hat, dass das nie funktioniert hat. Und das sind Abkürzungen.
Ja. Manuela, hast du denn auch oftmals Heißhunger auf Schokolade oder bist du nicht so ein Typ?
Überhaupt nicht.
Okay.
Ich habe früher mal so als Fahrverkäuferin in einem Bäckereibetrieb gearbeitet, das ist schon Urzeiten her. Aber seit der Zeit kann ich weder Torten noch Kuchen viel essen. Also, das ist ja nicht so meins. Ja. Ich bin eher der Chili-Knoblauch-Typ.
Aber Ernährungsempfehlungen, sind die denn überhaupt umsetzbar, Marlies? Ich meine, wenn ich viel unterwegs bin, was mache ich denn dann? Muss ich dann doch diesen Burger dann um die Ecke wieder kaufen? Oder welche Tipps hast du da für uns?
Das also ein ganz wichtiger Teil des Coachings ist dann wirklich zu schauen, was ist in deinem Alltag umsetzbar? Also hast du einen planbaren Alltag? Die meisten unserer Kunden haben einen völlig unplanbaren Alltag, wissen noch nicht, haben sie dann wirklich Zeit durch den Tag oder nicht? Und da geht es dann wirklich darum, dass wir Lösungen suchen anstelle dieser 13, 14 Kaffees im Tag. Was könnte da zwischen 2 Meetings, wo eben kaum ein Blatt Papier dazwischen packst, höchstens ein Kaffee, was kann da in eine Tasse kommen, was nicht mehr Zeit braucht, aber eben eine ganz andere Stabilität gibt fürs nächste Meeting. Und ganz, ganz viel läuft da dann auch übers Frühstück. Weil das ist das wirklich 7-mal die Woche, was die meisten Leute wirklich in eigenen Händen haben. Und schlussendlich, wir haben ein wichtiger Teil unserer Expertise, kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und da ist dieser Rhythmus der Tageszeit ein extrem wichtiger Aspekt. Und damit eben das Frühstück, was wirklich ganz, ganz viel Schub in den Tag gibt und auch die Basis schafft, dass wir wirklich auch das Mittagessen dann gut verdauen können, das wiederum, dass das Abendessen gut verdaut werden kann. Und verdauen heißt schlussendlich auch, dass das Essen uns als Energie zur Verfügung steht. Und das ist da sicher immer mal ein wichtiger Punkt. Und was würdest du gerade noch so einbauen?
Ja, schlussendlich sehen wir das ja auch bei den Beispielen, die wir im Buch immer genannt haben. Also ein Beispiel von einer Frau, die in einer Führungsposition ist oder einem Unternehmer, der oft unterwegs ist. Und da ist es eben elementar, dass das Ganze auch umsetzbar ist, weil ansonsten funktioniert es einfach nicht. Das ist ja ganz klar.
Und deshalb ist es das, was wir machen, eigentlich keine Beratung mehr, sondern eben ein Coaching, dass wir sagen, wir begleiten die Menschen so lang, bis dass das Neue wirklich zur Gewohnheit geworden ist. Und tunen da jede Woche wieder dran, was hat funktioniert, wo könnte man noch was drauflegen, eine Schippe drauflegen, ist es jetzt vielleicht, dass sie sagen, ja, das funktioniert super gut, aber ich brauche mehr Abwechslung zum Beispiel, dass man dann wieder neue Lösungen sucht, so dass sie in jeder Situation, die ihnen im Berufsalltag begegnet, ja, wirklich wissen, da zücke ich das, da habe ich diese Lösung, da funktioniert das. auch zum Beispiel Essen auswärts.
Das ist eben habe ich auch gerade dran gedacht. Ja. Restaurant ist immer wieder ein Thema, so dass also Menschen haben größtenteils nicht Lust, mit ihrer Tupperware ins Restaurant zu kommen und selbst mitgebrachtes Gemüse mit Reis und Salat zu essen. Das haben die meisten nicht Lust drauf, ich persönlich auch nicht. Und da kommt es dann wirklich dazu, dass wir schauen, wie gilt es, eine Speisekarte richtig zu lesen und rauszufinden, ja, das tut mir gut und das weniger. Schlussendlich geht es ja jetzt nicht um Verzicht, sondern eher zu sehen, das tut mir gut. Und so mit diesem Essen fühle ich mich dann nach dem Essen auch wirklich wohl und gut und kein Völlegefühl oder Energietief.
Ja, also das ist ja nachhaltig. Ich habe für mich Gemüsebowls habe ich entdeckt, was ganz Tolles, muss ich sagen. Und man ist dadurch, dann hat man danach keine Völlegefühle, ist nicht müde, das gibt wirklich Energie. Habe ich für mich entdeckt, aber ich denke, ist ein individuelles Thema. Nachhaltigkeit ist natürlich wichtig. Und das, Manuela, machst du, glaube ich, auch mit Mobbing frei, dass man nachhaltig also auch nochmal reingeht. Du machst ja auch ein Zertifikatsausbildung. Erzähl mal kurz drüber dazu. Dass wir das nochmal hören.
Es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass wir Unternehmen zertifizieren zu mobbingfrei. Da gibt es halt wie bei einem Audit verschiedene Listen, die wir durchgehen, die wir abfragen, wo ich dann aber auch immer ins Unternehmen reingehe und gucke mir die ganze Situation vor Ort an, weil man viel raushört aus dem Tonfall in Pausenräumen, wenn man durch die Abteilungen mal geht. Ganz entscheidend ist für mich immer sanitäre Anlagen. Also die sehr bekritzelt und zerstört sind, dann zeigt das sehr viel über das Arbeitsklima insgesamt. Da muss eine gewisse Punktzahl erreicht sein. Wenn Sie das haben, dann sind Sie zertifiziert zu mobbingfrei. Wenn es in manchen Punkten noch nicht so ganz hinhaut, dann bieten wir an, eben gemeinsam nochmal mit Ihnen Maßnahmen zu entwickeln. Und dann schauen wir einfach, wo was fehlt. Betrifft es vielleicht nur eine Abteilung, betrifft es ein Werkteil oder was auch immer. Und das sprechen wir dann danach im Abschlussgespräch durch. Der andere Part, da werden wir jetzt deutschlandweit ein Projekt starten, was für uns ganz wichtig ist mit Nachhaltigkeit. Wir werden jetzt mit einer Charity-Organisation zusammen anfangen auszubilden. Und zwar, da starten wir jetzt mit Schulen, aber ist auch geplant, in Unternehmen das dann weiterzuführen, dass wir erstmal 15 Schulen in ganz Deutschland jetzt haben, wo wir jeweils eine Person bekommen. Und die bilden wir über 20 Wochen aus mit 3 Präsenztagen und haben dann Experten an den Schulen für Mobbing, also Fachfrau, Fachmann für Mobbing frei.
Und klasse. Ja, das sind ja schon fast ein zweites Buch, was wir auflegen. Wir wollen ja erstmal neugierig machen. Erstmal herzlichen Dank, liebe Manuela von Mobbingfrei und dann Nalin und Malis Minder. Entschuldigung. Danke nochmal. Malis und Nalin Minder.
Vielen Dank an dich.
Schön, ja, und ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, unser Buch sich mal in Hände zu nehmen, zu lesen, beziehungsweise vorher zu kaufen. Alles Gute, bis dahin. Ciao.
Ciao. Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.